Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch stellt euch heute eine weltbewegende Frage und die lautet:
Soll man Bier trinken?
Also, ihr habt's gehört. Die Frage stellt, genauer gesagt, jemand anderes, und zwar Professor Günther Dippold von der Universität Bamberg. Und ehrlich gesagt, er wird sie euch gar nicht abschließend beantworten. Das passiert nämlich erst morgen im nächsten Hörsaal. Heute schauen wir zunächst einmal auf die Geschichte unseres Nationalgetränks, wie Bier in Deutschland noch immer bezeichnet wird. Denn der 23. April ist für Biertrinker wie Hersteller ein ganz besonderes Datum. Vor 500 Jahren, auf den Tag genau, haben die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. Und Ludwig X. zu Ingolstadt das deutsche Reinheitsgebot erlassen. Der Name, den wir hier gerade verwenden, kam allerdings erst viel später dazu. Offiziell war es noch kein Reinheitsgebot, sondern lediglich eine Landesverfassung. Aber darin war so allerhand geregelt. Nicht nur, dass Bier allein aus Gerste, Hopfen und Wasser bestehen dürfe, sondern auch, was das Bier zu kosten hat und welche Strafen drohen, wenn es minderwertig in den Verkehr gebracht wird. Der Ethnologe Dippold gibt uns jetzt einen Überblick über die Kulturgeschichte des Bieres. Und eins kann ich schon vorwegnehmen: Gesoffen wurde in all den Jahrhunderten der Geschichtsschreibung, was das Zeug hält.
Soll man Bier trinken? Ein Mensch der frühen Neuzeit bis weit ins 18. Jahrhundert hinein hätte diese Frage bestimmt bejaht. Warum? Hier ist alles Munterkeit, Kraft und Wohlbehagen. So hat der Göttinger Mathematiker und Philosoph Georg Christoph Lichtenberg die Wirkung von Bier aufs Individuum und auf die Gesellschaft auf den Punkt gebracht. Munterkeit, Kraft und Wohlbehagen. Lichtenberg schrieb dies 1794, als er einen gut 40 Jahre alten Stich von William Hogarth, dem englischen Zeichner und Karikaturisten, einem breiten Publikum hierzulande erläuterte. Feiste, lebensstrotzende Menschen prägen das Bild der Beer Street bei Lichtenberg, Biergasse. Hier herrscht beschauliche Wohlhabenheit, bloß das Haus des Pfandleihers stürzt in sich zusammen. So errichtet Hogarth, wie Lichtenberg schreibt, diesem flüssigen Brot, dem wahren Nahrungssaft der Nation, wenigstens der mittleren und unteren Klasse, ein Ehrendenkmal. Bier war als Alltagsgetränk ohne echte Alternative. Denn Wasser war, wie es in Zedlers Universallexikon heißt, nicht allen Menschen dienlich. Es konnte kein belastet sein, und woran sich das Gedärm des Einheimischen seit Kindesbeinen gewöhnt hatte, das konnte bei Fremden Unverträglichkeiten hervorrufen. Bier war da hygienischer. Zwar wandte eine Schrift aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ein, wo das Wasser schlecht sei, da werde man angesichts des mangelhaften Grundstoffs auch kein gutes Bier bekommen. Und dennoch war das Risiko für den Biertrinker wenigstens geringer durch die Hitze bei der Herstellung, durch den Alkoholgehalt und durch den niedrigen pH-Wert, der bei 4,5 bis 5% liegt. Gewiss, Wein hätte man trinken können. Wein galt auch im deutschsprachigen Raum über die Jahrhunderte hinweg als das, verglichen mit Bier, höherwertige Getränk, schon weil es fast durchweg teurer war. Aber Wein war nicht überall in ausreichender Menge zu erhalten. Und in der frühen Neuzeit wurde Wein rarer. Durch die Klimaverschlechterung häuften sich schlechte Jahre, ungünstige Lagen wurden aufgegeben. Während des Dreißigjährigen Kriegs verödeten viele Weinberge und der Geschmack vor allem änderte sich. reinen Wein wollte man, während man bis ins 16. Jahrhundert nichts dabei gefunden hatte, durch Gewürze auch saure Tropfen trinkbar zu machen. So wurde Wein durch Transport vor allem teuer und teurer. Milch war nicht zu jeder Jahreszeit gut. Branntwein war lange Zeit zu kostbar, im Spätmittelalter gar noch Arznei, zu kostbar, um als Massengetränk fungieren zu können. Was also blieb? Bier. Es war das Getränk schlechthin. Womöglich, die Wortgeschichte ist unklar, womöglich leitet sich Bier von Bibere ab, dann wäre es eben Getränk schlechthin. Wesentlicher Grundstoff war die Gerste und dass man dieses Getreide verwenden solle, bestimmten mehrere Fürsten und städtische Obrigkeiten im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Dass lediglich Gerstenmalz verwandt werden solle, das ist auch der Kern des sogenannten Reinheitsgebots von 1516. Wobei, das sei hier nur nebenbei erwähnt, das Wort Reinheitsgebot erst seit 1918 verwandt wird. Und so richtig bürgerte sich der Begriff, der die aufs Bier gerichtete Bestimmung der Bayerischen Landesordnung von 1516 bezeichnet, so richtig bürgerte er sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Und die Reinheit stand nicht unbedingt im Mittelpunkt. Kontinuität? Fehlanzeige, denn keine 50 Jahre später waren Koriander und Lorbeer in Bayern als Zutat wieder gestattet. 100 Jahre später Wacholder und Kümmel. Kurzum, eine zurecht konstruierte Tradition. In Wert gesetzt politisch, vornehmlich im 20. Jahrhundert. Gerste war ein robustes Getreide, das seltener als Roggen oder Weizen unter Pilzbefall litt, also ausreichend in der nötigen Qualität zur Verfügung stand. Andererseits ist Gerste weniger gut als Brotgetreide geeignet. So wurde es zum Grundstoff des flüssigen Brots bestimmt, damit Weizen und Roggen fürs Backen geschont wurden. Bier aus Weizenmalz zu brauen, das blieb in vielen Territorien der frühen Neuzeit der Obrigkeit vorbehalten. Der zweite Grundstoff, Hopfen, verdrängte erst nach und nach andere Zusätze, die das Bier haltbar machen und ihm Geschmack geben sollten. Am Niederrhein etwa verdrängte das Hopfenbier erst im 16. Jahrhundert das Grutbier. Hopfen hatte den Vorzug, gegenüber anderen Würzkräutern kultivierbar zu sein. Doch nicht in allen Brauregionen legte man auch Hopfengärten an. In weiten Teilen des Reichs war Hopfen ganz oder teilweise Importgut und zumeist kam er dann aus dem nördlichen Böhmen. Solches aus Wasser, Gerstenmalz und Hopfen gefertigtes Bier, die Hefe als wesentlichen Zusatz, identifizierte man erst im 19. Jahrhundert. Erst da wurde sie gezielt zugesetzt. Solches Bier galt als stärkend, als Kraftspender. Das war der größte Vorzug von Bier. Kein geringerer als Carl von Linné, der große schwedische Biologe, von Haus aus Arzt. Kein geringerer als Linné rühmte 1763 diese Fähigkeit des Biers. Es sei, ich zitiere, viel dienlicher als alles andere, zumal den Leuten, die etwas starke Bewegung oder heftige Arbeit haben. Ein fränkischer Beamter sagte es 1793 so: Wo Bier zu haben ist, trinkt der Bauer auch zum Frühstück seinen Krug Bier, welches meistens schwer und stark ist. Bei dieser Kost ist der Landmann außerordentlich stark, arbeitsam und dauerhaft. Ein Bamberger Arzt stellte um 1730 fürs Umland seiner Stadt fest, Tausende leben im Sommer fast einzig vom Brot und Bier. Und das fand er nicht besorgniserregend, denn für die arbeitende Klasse sei, wörtlich, das Bier unstreitig eines der passendsten, gesundesten Getränke, nicht bloß erquickend, um den Durst zu löschen, sondern auch nährend und stärkend für den Körper. Schweißtreibende Tätigkeiten schienen ohne Bier nicht zu bewältigen. Das galt für die Ernte, das galt etwa auch für Flößer auf den mit mehreren hundert Mann besetzten Rheinflößen. Sie hatten einen Verbrauch von 5 Liter pro Tag, wenn sie auf dem schattenlosen Fluss schufteten. Wegen seiner Nahrhaftigkeit sah man Bier als gut geeignet für Wöchnerinnen an. Zitiere: Für Stillende ist das Getränk von großer Bedeutsamkeit, heißt es in einer medizinischen Würdigung des Biers von 1846, da der Milch dadurch die Konsistenz verliehen wird. Reisende waren, wie schon angesprochen, gut beraten, Bier zu trinken, und Bier war bedeutsamer Bestandteil des Schiffsproviants bei Seereisen. Zugleich stellte Bier ein Genussmittel dar, das man namentlich an Wochenenden konsumierte. Ein Erlanger Zoologieprofessor bemerkte 1810 über einen nahegelegenen Marktort, zitiere: Am Sonntage wenigstens geht jeder Bauer, auch der Ärmste, des Abends in die Schenke, um in Gesellschaft und im traulichen Gespräche mit seinen Nachbarn eine Maß gutes Bier zu trinken. Tanzvergnügungen, so meinte ein Arzt im Bamberger Land 1828, veranstalteten die Wirte hauptsächlich, um ihr Bier abzusetzen. Ich zitiere: Die üblichen Tänze sind ebenso anstrengend als ermüdend, von Schweiße triefend schüttet man kaltes Bier hinein und setzet sodann diese wütenden Tänze meist bis zum Anfange der Sonne fort. Bier freilich musste man sich auch leisten können. So griff man in vielen ländlichen Regionen, wo so manchem das nötige Geld fehlte, während des Alltags doch vornehmlich auf Wasser zurück. Oder man trank nicht Bier, sondern das, was der Brauer durch nochmaliges Aufkochen des Abfallprodukts des Trebers erzeugt hatte. Ein leichtes, dünnes, bitterschmeckendes, bierähnliches Getränk. Nachbier nannte man das. Kofend hieß es in weiten Teilen des Reichs nach dem Konvent der Mönchsgemeinschaft, die damit abgespeist wurde, Heinzlein hieß es in Franken. Wer sich aber Bier leisten konnte, der trank beachtliche Mengen. Der 80-köpfige Hofstaat des Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach verbrauchte, die fürstliche Familie nicht mitgerechnet, 1542 über 90 Liter Wein und über 170 Liter Bier pro Tag. Selbst der geringste Hofbedienstete erhielt, über den Tag verteilt, 2 Liter Bier. Oder in einem fränkischen Kloster erhielten die Mönche noch um 1800 eine Maß Bier und eine halbe Maß Wein zum Mittag. Die gleiche Menge dann auch am Abend. Gegen solchen Konsum, der auch in Städten der frühen Neuzeit nicht unüblich gewesen zu sein scheint, sprach aus medizinischer Sicht wenig. Ich zitiere, in dem Bier steckt etwas Schleimiges, daher es befeuchtet, erfrischet und wohlnähret, heißt es 1733 bei Zedler. Dieses Urteil wurzelt in der Vier-Säfte-Lehre Galens. Bier entsprach dem Schleim, stand für die Eigenschaften feucht und kalt, so zumindest die vorherrschende Meinung. Bier, zumal Gerstenbier, verschaffte demnach Kühlung. Das spiegelt sich in der Befürchtung des Augsburger Rats im Jahr 1631, die Handwerker, die sich mit Branntwein erhitziget hätten, könnten den Drang spüren, sich, ich zitiere, in dem Bier abzukühlen. Wegen der kühlenden Wirkung galt Bier, anders als süßer Wein oder Branntwein, als geeignetes Getränk in Seuchenzeiten oder für fiebernde Patienten. Bier mehrte den Schleim und förderte mithin das Phlegma. Wir wissen ja, jedem Körpersaft entspricht ein sozusagen Charakter. Die kalte Eigenschaft machte den Menschen bleich und schwerfällig. Der feuchte Charakter förderte Körperfülle, Weichlichkeit und Schlafbedarf. Im Grunde freilich galt ein fleischiger, feuchter Körper als gesund, Austrocknung als gefährlich. Denken Sie sich etwa Fürstenporträts der Renaissancezeit. Insofern konnte man unbesorgt Bier trinken. Der bereits zitierte Linné verglich noch 1762 Wein mit Bier und stellte dessen Vorzüge klar heraus. Ich zitiere, es verursacht nicht Podagra oder Stein, wie der Wein macht. Das Bittere im Biere stärke die Nieren und trägt viel dazu bei, dass sich der Stein nicht so leicht ansetzt. Gutes Bier erhitzt das Blut nicht wie der Wein und nähret viel mehr. Also macht das Bier den Leib fett, den der Wein auszehret. Das Bier legt auch keinen solchen Grund wie der Wein zu Lungensucht, Fiebern und anderen schädlichen Verstopfungen. Zitat Ende. Der Alkoholgehalt, er galt als akzeptabel, ja als positiv. Die medizinische Literatur der frühen Neuzeit warnte lediglich vor einem zu viel, das bedeutete vor regelmäßigem, häufigem Vollrausch. Gelegentlich erschien selbst er beinahe wünschenswert aufgrund seiner reinigenden Wirkung. Wenn Bier ein so bedeutsames Konsumgut war, Kraftspender im harten Alltag und Genussmittel an Festtagen, dann ist zu fragen, wie denn die Herstellung organisiert war. Betrachtet man Werbebilder aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, dann verbindet man Bier vielfach mit Kloster. Und bezeichnenderweise findet die Bayerische Landesausstellung zum Bier in einem ehemaligen Kloster im niederbayerischen Aldersbach statt. Unstreitig haben Klöster eine gewisse Rolle bei der Entwicklung des Bierbrauens gespielt. Aber es trifft zu, was der Göttinger Historiker Ernst Schubert formuliert hat. Zitiere, so wichtig auch die Leistungen frühmittelalterlicher Klöster für die Entwicklung des Melzens gewesen waren, so konnte doch erst in der urbanen Welt das Brauen zur Kunst weiterentwickelt werden. In der urbanen Welt. Die Stadt spielte für die Bierherstellung eine herausragende Rolle. In manchen Orten gab es eine Vielzahl von privaten Braustätten. Im spätmittelalterlichen Hamburg, genauso wie im neuzeitlichen München oder Bamberg oder auch in Mannheim mit seiner Gewerbefreiheit. In der Mehrzahl der Städte bestand jedoch ein Kommunbrauhaus in städtischer, vereinzelt auch in kirchlicher Hand, in größeren Gemeinwesen auch mehrere solche öffentliche Braustätten. Und in einigen Städten existierten städtische und private Brauereien nebeneinander. Gerade da, wo im Kommunbrauhaus gefertigt wurde, da war Brauen kein Handwerk, sondern sogenanntes bürgerliches Gewerbe. Denn der Stadtbewohner des Mittelalters und der frühen Neuzeit lebte, von Ausnahmen abgesehen, nicht allein von seinem Handwerk, das nur ausnahmsweise den sprichwörtlichen goldenen Boden hatte. Verbreitet war vielmehr ein Patchwork-Einkommen, bei dem das Familieneinkommen aus mehreren Quellen floss. Und eine wesentliche Quelle waren Produktion, Ausschank und Verkauf von Bier. Welcher Bürger in der Stadt gerade mit dem Ausschank an der Reihe war, signalisierte er mit einem Zeichen. An den meisten Orten war das der sechszackige Brauerstern, ein Zeichen, dass der Brauer oder der Ausschenkende, besser gesagt, am Haus aushängte. Die Wohnstube war ausgeräumt und man empfing die Gäste zum Bier. Dazu gab es allenfalls eine einfache Brotzeit, so wie man es heute noch aus Weinorten kennt, von Buschen, Hecken, Besen oder Straußwirtschaften. Aber der Ausschank daheim und der Verkauf über die Straße waren nur die eine Seite. Viele Städte hatten, oder sie beanspruchten zumindest, den Bierbann oder Bierzwang. Das bedeutet, die Bürger und nur sie durften das Umland mit Bier beliefern, die Dorfschenken und die Festlichkeiten. Dieser Bannbezirk maß oft eine Meile, also rund 7,5 Kilometer, oder er umfasste das Amt, das von der jeweiligen Stadt aus verwaltet wurde. Einzelne Städte hatten auch weitergerichtete Privilegien. Soweit die Theorie. Doch in der Praxis hatten die brauenden Bürger Kontrahenten. Da waren die Pfarrgeistlichkeit und die Klöster, auch Universitäten, insonderheit der Niederadel in der Stadt selbst und auf dem Land. Sie alle hatten das Recht zu brauen, soweit es der Selbstversorgung diente. Aber die Verführung war groß, am lukrativen Geschäft mit Bier teilzuhaben und den Überschuss zu versilbern. Und Nachbarstädte machten einander bisweilen Konkurrenz, wenn sich die beanspruchten Bannmeilen überschnitten. Bierkriege waren da nicht selten die Folge. Die gewaltsame Unterdrückung des unerlaubten Brauens oder des Bierbezugs von unerwünschter Stelle. 1490 und 91 gingen Bürger von Görlitz gegen Bierlieferungen aus dem 35 Kilometer entfernten Zittau vor. Zittau, dem seit 1414 ein königliches Privileg den weiträumigen Vertrieb seines Biers gestattete. Im Gegenzug überfielen die Zittauer Görlitzer Biertransporte. Mehr noch kam es im territorial zersplitterten Franken zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert vielerorts zu kleinen Bierkriegen. Sie liefen nach dem immer gleichen Typus ab. Die Bürgerschaft bewaffnete sich, zog, angeführt von einem fürstlichen Beamten, begleitet von einem Trommelschläger zum frevlerischen Dorf, fiel beim Morgengrauen in Übermacht ein, verwüstete Braustätte und Zutaten, trank heldenhaft das vorhandene Bier aus, verschüttete, was das Fassungsvermögen der Mägen überstieg, und führte am Ende die kupferne Braupfanne wie eine Trophäe im Triumphzug nach Hause. Oder einem Wirt wurde das Bier, das er nicht aus der nahen Stadt, sondern nirgendwo anders her bezogen hatte, gepfändet oder es wurde an Ort und Stelle vernichtet, auf welche Weise auch immer. Mehrere solche Aktionen hatten ein Nachspiel vor dem Reichskammergericht. 1699 führte der Versuch der fränkischen Kleinstadt Hollfeld, ihren Bierbann in einem Dorf mit gemischter Herrschaft durchzusetzen, zu einem regelrechten Schusswechsel, als 76 Bürger ein Fass in den fraglichen Ort eskortierten, verschanzte sich der dortige Schlossherr mit Männern und Gewehren im Dachboden des Wirtshauses und eröffnete das Feuer auf die Hollfelder. 3 Menschen ließen ihr Leben, darunter der Adlige. Es ging um Recht, ums Recht haben und Recht bewahren. Es ging aber auch ums schnöde Geld. Mit Bier war ein Geschäft zu machen, zumal mit als gut empfundenen Bier. Manche Stadt vertrieb ihr Bier nicht nur ringsum, sondern über lange Strecken. Im ausgehenden Mittelalter und noch im 16. und 17. Jahrhundert finden wir die berühmtesten Bierstädte im Norden. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts sind in Hamburg mehr als 450 Brauereien nachgewiesen, von denen über 200 vornehmlich Seebiere herstellten, also Biere, die als Schiffsproviant dienten oder auf dem Seeweg zu Abnehmern in weiter Entfernung gebracht wurden. Das Bier der Kleinstadt Barth an der Ostsee soll im ausgehenden Mittelalter bis nach Novgorod und Marseille gelangt sein. Auch Delft und Gouda in den Niederlanden waren an der Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit weniger für Kacheln oder Käse als für ihr Bier berühmt. Die Stadt Einbeck, zwischen Harz und Weser gelegen, eine Hansestadt, vertrieb ihr Bier im 15. Jahrhundert bis nach Skandinavien und ins Baltikum, später auch auf dem Landweg nach Süddeutschland. Um den Transport zu überstehen, musste es stark eingebraut sein. Der Münchner Hof bezog Einbecker Bier in ansehnlicher Menge, bis es um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert durch Weißbier, also Weizenbier, verdrängt wurde. Obendrein gelang es 1613 im Hofbräuhaus zu München, einböckisch Bier nachzuahmen. Einböckisch Bier gab dort dem Bockbier seinen Namen. Bier behauptete lange seinen Platz im Leben. Doch seit dem 17. Jahrhundert, verstärkt dann im 18. und frühen 19., verbreiteten sich neue Modegetränke. Der Kaffee und der Branntwein. Daneben auch der Tee, ein wenig die Schokolade. Die Wirkung von Kaffee auf den menschlichen Körper war umstritten. Er wurde häufig als Heilmittel gefeiert und gelegentlich als Krankmacher verdammt. Kommt sich vor wie in unseren Tagen. Außer Frage stand, dass er, so Zedlers Lexikon, das Geblüte dicker macht, etwas trucknet, zusammenziehet. Und Ähnliches konnte man vom Branntwein lesen. Er trocknet die Körper wie ein Feuer aus. Beide Getränke also galten als trocknend und als erregend. Aber dem trockenen Körper, nicht dem feisten, feuchten, gehörte die Epoche der Aufklärung, dem wachen, nüchternen, wenn auch nervösen Menschen, nicht dem bierduseligen Phlegmatiker. Für körperlich Schaffende galt Bier nach wie vor als Kraftspender, aber für den geistig Arbeitenden war es nichts. Die alten voraufklärerischen Befunde wurden neu gewertet. Der Phlegmatiker in seiner Trägheit konnte schwerlich ein tätiger Staatsbürger sein. Der Berliner Buchhändler und Vorkämpfer der Aufklärung Friedrich Nicolai befand 1793, die Mehlspeisen trügen, ich zitiere, zusammen mit dem dicken Bier, bestimmt nicht wenig zur Dummheit und dem phlegmatischen Wesen des einfachen Mannes in Bayern bei. Und der junge Bamberger Arzt Georg Probst meinte 1792, zitiere, der Bürger Bambergs lässt sich ruhig alles befehlen. Er hat nicht Mut genug, vor Herrschaften zu treten. Dieses kömmt von seinem vielen Phlegma und dieses Phlegma vom Biertrinken. Auch inwieweit Bier die Gesundheit fördere, stand jetzt bisweilen in Frage. Die neuen Alternativen, also Schnaps und Kaffee, führten zumal im Norden zu einem Verfall des Brauwesens. Ein Wolfenbüttler Geistlicher stellte 1780 fest, zitiere, dass die Nahrung vom Bierbrauen an den meisten Orten so gefallen, wie der Gebrauch des Kaffees gestiegen ist. Erst recht verdrängte der Schnaps das Bier. Zumal auch ihm eine kräftigende Wirkung zugeschrieben wurde. 1775 heißt es in der Ökonomisch-Technologischen Enzyklopädie des Berliner Arztes Johann Georg Krünitz, zitiere, die durch Reisen und Arbeit matt gewordenen Menschen stärkt der Branntwein fast in einem Augenblick. Und der Amtsarzt des Landgerichtshofs an der Saale schrieb 1835 über die ländliche Bevölkerung in seinem Sprengel, bei anstrengenden Arbeiten wie beim Dreschen etc. etc. wird ein Glas Branntwein mit auf den Tisch gesetzt, aus dem sie gemeinschaftlich trinken. Doch Kaffee war ein Importgut und obendrein durchs Rösten und Kochen ein Holzvergeuder. Kaffeeverbote waren in manchen Fürstentümern die Folge, etwa 1780 im Hochstift Hildesheim, wo das Mandat wie folgt anhob. Eure Väter, deutsche Männer, tranken Branntwein und wurden bei Bier auferzogen, waren fröhlich und guten Mutes. Aber Kaffee war kaum noch zu bremsen. Schnaps, zumal seit man ihn ab den 1790er Jahren aus Kartoffeln erzeugen konnte, erlebte im frühen 19. Jahrhundert einen Preisverfall. In Göttingen sank der Preis von 1805 bis 1842 um rund drei Viertel. Schnaps, das bedeutete Raschenrausch, passend zum Tempo der Maschinen. Schnaps, das war der Alkohol der Industrialisierung. Alkoholexzesse und Alkoholkrankheiten häuften sich oder schienen sich wenigstens zu häufen. Im 18. Jahrhundert, als Branntwein im Reich allenfalls auf verhaltene Kritik stieß, erhoben sich in England laute Klagen über das Unheil, das er verursache. Das eingangs erwähnte Blatt von William Hogarth von 1751 stand nicht allein. Die Beer Street hatte ein Pendant, die Gin Lane. Hier ist der Branntwein am Galgen, kommentierte Lichtenberg, und das von rechts wegen. Die Szenen sind fürchterlich, fast ekelhaft. Branntwein, so die Botschaft Hogarths, beschere sittlichen und wirtschaftlichen Verfall, Bier fördere das Wohlergehen. In Deutschland wurde der Kampf gegen den Branntwein ab den 1830er Jahren aufgenommen. Dies war die Mission der Mäßigungsvereine, gefördert durch den preußischen König, und den sächsischen Kronprinzen propagierten diese Vereine nicht etwa gänzliche Abstinenz von Alkohol, sondern das Biertrinken. Denn man unterschied auch in der damaligen Wissenschaft zwischen dem guten Alkohol im Bier und dem schlechten Alkohol im Branntwein. Der sächsische Verein gegen den Missbrauch der gebrannten Wässer. Er erarbeitete, kaum gegründet, eine Denkschrift, wie man die geringe Bierqualität im Lande steigern könne. Und einer der Wortführer der Mäßigungsbewegung, der katholische Geistliche Johann Matthias Seeling, damals im Osnabrücker Land, dichtete: Die alten Deutschen tranken Bier. Was trinken ihre Söhne? Wir. Den giftigen Brandewein? Nein, fort mit ihm, er sei verbannt. Ach, hätten wir ihn nie gekannt, das deutsche Bier schenkt ein. Den Alten tat das Bier wohl gut, gab ihnen Kraft und Heldenmut, so auch der Brandewein. Die weltberühmte Hermannsschlacht ist ohne Schnaps bei Bier vollbracht, das deutsche Bier schenkt ein. Die Alten waren gut gesinnt und liebten treulich Weib und Kind. Kam das vom Branntewein? Sie nährten diesen deutschen Geist bei deutschem Trank, der Bier noch heißt. Das deutsche Bier schenkt ein. Deutscher Trank, deutsches Bier. Bier wurde unter Berufung auf die Geschichte, und Geschichte ist immer Konstrukt, zum Nationalgetränk erhoben. Schon im zitierten Hildesheimer Kaffeemandat klingt das an. Eure Väter, deutsche Männer. In Sonderheit Bayern, wo, anders als im Norden, Branntwein und selbst Kaffee das Bier kaum beiseite geschoben hatten, galt nun als Bierland schlechthin. Zwischen Altbayern und Franken unterschied man dabei nicht. Hermann Fürst Pückler Muskau rühmte 1835 nach einer Tour durch die fränkische Schweiz den, ich zitiere, Nektar Bayerns, das vortreffliche Bier. Und ein Detmolder Kanzleirat lobte 1837 nach einer Bayernreise bayerisches Bier, um es zu Hause als Waffe gegen den Branntwein zu etablieren. Ich zitiere: Dieses Nahrungsmittel des Bayern ist mit als Hauptquelle anzusehen seiner Gesundheit, seines uns so sehr ansprechenden Nationalcharakters und seines Wohlstandes, der blühend ist. Wie anders ein halbes Jahrhundert zuvor Nikolai. Er hatte Bier als Hemmschuh für den Fortschritt in Bayern ausgemacht. Ein anderer junger Aufklärer hatte 1790 kopfschüttelnd festgestellt, zitiere: Ein Bayer, selbst auch das weibliche Geschlecht nicht ausgenommen, trinkt gemächlich des Tages seine 10-12 Maß braun Bier. Es gibt aber deren nicht wenige, die auch mehr trinken. Die Konsumption des Bieres übersteigt daher allen Glauben. Ein halbes Jahrhundert nicht einmal war ins Land gegangen. Nun, in den 1830er Jahren war Bier gut und die bayerischen Konsumgewohnheiten vorteilhaft. Bayerisches Bier, stark und damit haltbar eingebraut, wurde im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts vielfach exportiert. In Breslau servierte ab 1835 eine bayerische Kellnerin in bayerischer Tracht bayerisches Bier. Eventgastronomie sozusagen. Der Fall der Zollgrenzen ab 1834, dann das entstehende Bahnnetz, ließen die Ausfuhr wachsen, ja explodieren. Parallel holte man Fachleute aus Bayern oder man sandte Brauerlehrlinge nach München. 1838 berichtete der Magistrat von Hof, also einer bayerischen Stadt an der sächsischen Grenze, es seien, ich zitiere, in den Städten Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Plauen, Coburg und so weiter unter Mitwirkung und Leitung bayerischer Brautechniker große Bierbrauereien nach Muster der bayerischen teils entstanden, teils im Entstehen begriffen. Unschwer ließe sich die Ortsliste verlängern. Nicht zuletzt verdankte das bürgerliche Brauhaus in Pilsen seinen Aufstieg ab 1842 dem Niederbayern Josef Groll, dem weitere Altbayern als Braumeister nachfolgten. Echtes bayerisches Bier, das also nicht nur so hieß, sondern tatsächlich aus Bayern kam, war schon aufgrund des Transports eine nicht ganz billige Ware. Und es wurde eben dadurch zum Renommiergetränk für Wohlhabende. Dank der Wirksamkeit der Mäßigungsvereine, auch wenn sie gegen 1848 versandete, dank der leichteren Verfügbarkeit und der preissenkenden Massenproduktion, dank einer Qualitätssteigerung und eines Imagezuwachses avancierte Bier gleichzeitig zum Massengetränk. Eine Blüte des Flaschenbiers ab den 1870er Jahren tat ein übriges, schon 1884 ist in Merks Warenlexikon zu lesen, zitiere, man erhält jetzt in allen größeren und mittleren Städten verschiedene Sorten Lagerbier, bayerisch und böhmisch Bier in Flaschen in das Haus geliefert. Die Bezugsart wandelte sich nicht mehr, krugweise musste man das Getränk im Wirtshaus holen, man konnte es zu Hause bevorraten. Im späten 19. Jahrhundert stieg als Folge dieser Entwicklung der Bierkonsum offenbar erheblich an. In München lag der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch 1884 bei schwer fassbaren 566 Liter, also Frauen und Kinder eingeschlossen, was allerdings mit den Großbrauereien zu tun haben mag, die ja vielfach nach auswärts lieferten. In Frankfurt am Main bei 428 Liter, in Nürnberg bei 321, in Würzburg bei 246, mitten in einer Weingegend, in Berlin bei nur 160. Heute liegt der Bundesdurchschnitt bei etwa 107. In Studentenkorporationen schließlich, wo sich frühneuzeitliche Bierspiele und Demonstrationen von Männlichkeit in Gestalt heftigen Bierkonsums über das 17., 18. Jahrhundert hinweg gehalten hatten, da etablierte sich Bier als das Getränk schlechthin. Aus Spiel wurde Ernst. Der Theologe und Studentenhistoriker Otto Böcher konstatiert fürs 19. Jahrhundert, ich zitiere, die totale Verbierung des Studentenlebens und seiner Sprache. Wie reimte doch 1872 Wilhelm Busch in seiner Version der Jobsiade, die erste Pflicht der Musensöhne ist, dass man sich ans Bier gewöhne. Fortsetzung: Hieronymus tat sich nicht schwer, er konnte schon von der Schule her. Kurz, Bier wurde zur Mitte des 19. Jahrhunderts, jedenfalls unter Männern, ein schichten- und gruppenübergreifendes Getränk, wie seit über 100 Jahren nicht mehr. Die sächsische Zoll- und Steuerdirektion sprach 1865 vom, zitiere, immer allgemeiner werdenden, alle Klassen der Gesellschaft durchdringenden Genuss des Bieres. Sicher, wie schwer oder leicht es fiel, das Bier zu zahlen, welches Bier man sich wie oft leisten konnte, das ließ Unterschiede bestehen, verdeutlichte sie gar. Ganz besonders galt der Biergarten als Ort des innigen Miteinander. Wie ein fränkischer evangelischer Pfarrer 1788 schrieb, so dachten viele, zitiere, hier vergisst der Feldarbeiter die Schwere des Pflugs und die Hausnot, und der Kaltherzigste drückt seinen Mitbruder im Freudentaumel ans Herz. Paul Heise, nachmals Literaturnobelpreisträger, rühmt dies in den 1850er Jahren in München in seiner Ode an das Bockbier. Hier findet sich auf brüderlichen Bänken hoch und gering in traulichem Gemische, den Knechten nah, die seine Pferde lenken, der Staatenlenker vom Ministertische, Pedell, Professor, Famulus, Student, du spülst hinweg die Schranke, die sie trennt. Noch 1900 pries Paul Heyse in seinen Jugenderinnerungen die, zitiere, demokratisierende Macht des Bieres im alten München. Zitiere, der geringste Arbeiter war sich bewusst, dass der hochgeborene Fürst und Graf keinen besseren Trunk sich verschaffen konnte als er. Die Gleichheit vor dem Nationalgetränk milderte den Druck der sozialen Gegensätze. Mit der Renaissance des Biers im 19. Jahrhundert gingen Veränderungen in den Produktionsformen einher. Schon 1775 hatte die ökonomisch-technologische Enzyklopädie konstatiert, es sei, zitiere, kein vernünftiger Grund vorhanden, warum dem platten Lande eine solche Last aufgebürdet werden sollte, das Bier in den Städten zu holen. Dazumal das Brauen auf dem Lande weit besser als in den Städten genutzt werden kann. So sahen das die Eliten. Und in der Folge wurden die Vorrechte der Städte beseitigt. Etwa 1799 in Alt und 1807 in Neubayern, ähnlich in anderen deutschen Staaten. Ländliche Brauereien vermehrten sich nun stark. In manchen Regionen schossen sie schier wie Pilze aus dem Boden. Die aufklärerisch gesinnten Obrigkeiten wollten nicht mehr den Handwerker, den Schneider, Hutmacher, Bäcker, der nebenbei braute, sondern den hauptberuflichen Brauer. Das private Brauhaus wurde begünstigt gegenüber dem Kommunbrauhaus. Ab 1811 durfte in Bayern jeder brauberechtigte Bürger einer Stadt oder eines Marktes sich eine eigene Braustätte errichten. Damit begann der Verfall des Kommunbrauwesens. Zwar wurden noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts in vielen Städten neue städtische Brauhäuser errichtet, aber im frühen 20. Jahrhundert war der Niedergang landauf, landab unübersehbar. Die Branche nahm technologische Innovationen bereitwillig auf. Der junge Münchner Brauer Gabriel Sedlmayr unternahm 1837 mit seinen Kollegen Anton Dreher aus Schwechat bei Wien und Georg Lederer aus Nürnberg eine Besichtigungsreise durch britische Brauereien. Ein Fall von Wirtschaftsspionage, es gab da den ausgehöhlten Stock mit Ventilen, ein Fall von Wirtschaftsspionage, der die Leistungsfähigkeit der großen bayerischen und auch österreichischen Bierproduzenten alsbald steigerte. Immer öfter wurden Dampfmaschinen eingesetzt, etwa um Rührwerke anzutreiben. Die Studie des jungen Maschinenbauprofessors Karl Linde über neue Methoden der Kältetechnik von 1871 nahmen zuerst Brauereien begierig auf. Schon in den 40er Jahren hatte ein Wiener Brauer eine frühe Kältemaschine eingesetzt. Dank der maschinell erzeugten Kälte konnte man jetzt ganzjährig untergäriges Bier brauen, nicht nur in der kalten Jahreszeit wie ehedem. Hefe wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts gezielt zugesetzt, wenig später in Form von fabrikmäßig hergestellter Presshefe. Die Eisenbahn, schon angesprochen, verkürzte den Transport. Bei der ersten dampfbetriebenen Fahrt auf dem europäischen Kontinent, Nürnberg-Fürth, wurde ein Bierfass mitgeführt. Seit den 1870er Jahren rollten Kühlwaggons über die Schienen. Technik kostete. All die Neuerungen überstiegen die Leistungsfähigkeit kleiner Dorfbrauereien oder auch der Kommunenbrauereien. Aber der Einsatz der Innovationen rentierte sich und so floss altes Geld in lukrative Brauereiwirtschaft. Alte, wohlhabende Brauerfamilien wie die Pschorr, die Sedlmayr oder hier die Wagner in München bauten wahre Bierburgen aus Backstein und Kapitalgesellschaften taten es ihnen gleich. Es geschah etwa in Kulmbach, dass der zweitgrößte bayerische Bierexporteur wurde. München schickte Ende des 19. Jahrhunderts rund 1 Million Hektoliter pro Jahr über die Landesgrenzen, die fränkische Kleinstadt immerhin weit über 600.000. Hinter der ersten Aktiengesellschaft, die 1872 in Kulmbach ins Leben trat, standen Dresdner Investoren. Und dort in der sächsischen Hauptstadt war der Firmensitz. Produziert wurde allerdings in Kulmbach. Exportbierbrauereien nannten sich die größeren Betriebe und selbstbewusst sogar mancher nur mittelgroße, die nun alsbald überall in Deutschland entstanden mit dem Renommierprodukt Bock und Doppelbock. Die Großen verdrängten, wenn auch regional in unterschiedlichem Maß, sie verdrängten die Kleinen, die hochtechnisierten, modernen, schoben die traditionell Arbeitenden an den Rand. Der Bierkenner um 1900 schätzte das Bier aus der Exportbrauerei, das frisch sprudelte und immer gleich schmeckte, weit mehr als das Gebräu des Dorfwirts, das bisweilen im Sommer oder wenn das Geschäft schlecht lief, matt oder gar sauer im Glas hing. Hier schmeckte auch nicht jeder Sud so wie der vorherige. Die Großen also waren auf dem Vormarsch und das in einer sehr umsatzstarken Branche. Man bedenke, dass um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die deutschen Brauer mehr Geld umsetzten als Vorzeigezweige der deutschen Wirtschaft wie Steinkohlebergbau oder Metallindustrie. Nicht nur das Brauwesen war durch Verdichtung, durch neue, ungeahnte Betriebsgrößen geprägt, auch die Zulieferer. Neben Großbrauereien entstanden Großmelzereien und der Hopfenhandel war ein überregionales, staatsgrenzenüberschreitendes, ja Kontinente verbindendes Geschäft. Kurz, in Deutschland und nicht nur hier, war Bier und was damit zusammenhing, ein Big Business, eine starke Industrie. Und der Umsatz hörte erst in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts auf zu wachsen, als, wie es 1903 ein Kulmbacher Unternehmen formulierte, die zunehmende Agitation der Alkoholgegner nicht ohne Wirkung blieb. Aber der hohe Stand wurde immerhin weitgehend gehalten. Bier wurde also einerseits Industrieprodukt. Doch das Bild des Biers unterschied sich von der Herstellungswirklichkeit bedeutend. Eine Schilderung der hochmodernen Großbrauerei der Löwenbräu AG in München, erschienen 1906, beginnt mit der Geschichte des Biers bei Kelten und Germanen und beschwört die Vergangenheit auch am Ende des Artikels. Ich zitiere: Wir haben eine der großartigsten Stätten der Brauindustrie staunend beschaut. Noch einmal eilt unser Blick in die graue Vorzeit zurück. An der Waldeslichtung des dunklen Eichenhaines ist der heilige Kessel aufgestellt. In ihm brodelt jenes seltsame, säuerliche Gebräu, das unsere Ahnen Bier zu nennen beliebten und dass sie in gierigen Zügen aus mächtigen Hörnern schlürften. Heute ist die Riesenbrauerei. Menschenhände, Dampf und Elektrizität schaffen zusammen, das köstliche braune oder goldige Nass zu erzeugen, dessen sich die ganze Welt erfreut. Die Rückbesinnung auf die Tradition wurde gebaute Realität. Vielerorts entstanden seit der Reichsgründung altdeutsche Bierstuben, vertäfelt mit dunklem Holz, geziert mit Stilelementen aus Spätgotik und Renaissance, geschmückt mit Genrebildern. Da war Bier Synonym für Gemütlichkeit. Urtümlichkeit, oder was man dafür hielt, traf sich mit dem harmonisierenden Charakter, den man dem Trunk zuschrieb. Der einmal erlangte Ruf des gemütlichen Getränks, er ist dem Bier geblieben. Bier repräsentiert, wie es Wolfgang Schievelbusch formuliert hat, sozusagen das goldene Zeitalter.
Günther Dippold von der Universität Bamberg über die Kulturgeschichte des Bieres. Gehalten hat er den Vortrag am 24.02.2016 am Technoseum in Mannheim. Wir trinken morgen weiter, das aber in Maßen, dann verraten wir euch ganz genau, wie viel ihr persönlich trinken dürft, ohne dass der Konsum euch schädigt. Oder andersrum, trinken kann sogar gesundheitsfördernd sein, richtig angewendet. Wenn ihr jetzt groß aus der Wäsche schaut, alle Antworten darauf gibt's morgen in unserer nächsten Biersendung an gleicher Stelle.
Die Radio Wissen. Hörsaal.